Der Mann, Verantwortung und Fürsorge in der Familie. Was ist denn überhaupt ein Mann? Wir fragen einmal, was die Bibel dazu sagt. Das hebräische Wort Ish, manchmal mit Mensch übersetzt, aber der männliche, der Mann, heißt in seiner Wortwurzel Kraft, Stärke, Feuer. So hat Gott sein Ebenbild geschaffen. Kraft, Stärke, Feuer, Gewalt. Die Frau Isha, sie heißt ja erst nach dem Sündenfall Eva, Mutter des Lebendigen. Die Isha ist dazugestellt aus dieser Kraft, aus dieser Stärke, genommen. Und zwar ausdrücklich Luther übersetzt, und das ist vielen Männern eine sehr freudige Übersetzung, als Gehilfin. So die Hausschuhe herbringen und die Bierflasche und den Fernseher einschalten und die Kinder ruhig halten. Nein, die Isha in ihrer Kraft, in ihrer Stärke, in ihrem Feuer ist dazugestellt als Gegenüber zum Ganzwerden. Ist eine Beziehung aufgebaut. Diese Beziehung, dieses Miteinander und Zueinander. Wir wollen es unter drei kurzen Linien betrachten. Erstens der Mann als Haupt, zweitens der Mann als Vater und drittens der Mann als Priester. Der Mann als Haupt. Es ist ja so nicht geblieben, diese Zusammenordnung gegenüber als Ergänzung dieser Kraft, dieser Stärke, dieses Feuers. Aus dem Jubel des Adam, des Ish, als er aufwacht aus dem Schöpfungsschlaf und Gott ihm die Isha zuführt, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Und jetzt gibt er ihr Teil an sich, man wird sie Männin nennen, wird bald darauf der Zerbruch. In 1. Mose 3, Vers 12, da liegt das alles in Trümmern da, als Gott den Adam, den Ish, fragt, warum hast du das getan und hast mein Gebot übertreten? Da schiebt er das weit von sich, das Weib, das du mir zugesellt hast. Nicht mehr Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, das du mir zugesellt hast. Jetzt ist diese engste, grundlegende Verbindung zerbrochen. Und dem wehrt Gott. Dieses Zerbrechen lässt er nicht zu. Im Strafwort an die Isha, an die Frau, schafft er doch wieder einen Zusammenhang. Dein Verlangen wird nach deinem Manne sein. Und er soll dein Herr, dein Haupt sein. Die Frau wird dem Mann nach wie vor zugeordnet, aber jetzt in einer gewissen Unterordnung. Er soll dein Herr sein. Das hebräische Wort, das hier steht, ist ganz wörtlich zu übersetzen. Er soll für dich stehen. Er soll, und daher kommt das, bessere Hälfte sein. Wir sagen es in der Regel von unseren Frauen. Die Bibel sagt es von den Männern. Er soll die bessere Hälfte sein. Das sind alles keine Wertungsaussagen, sondern das sind zunächst Beschreibungen der Beziehung zwischen beiden. Die Ordnung zwischen Mann und Frau, die Zuordnung nach dem Sündenfall, ist von Gott so geordnet, es bleibt eine Zueinanderordnung, aber in einer Unterordnung. Ordnung. Damit wird A, dem Chaos gewährt. Sonst würde alles auseinanderbrechen, wenn diese grundlegende Beziehung nicht mehr da wäre. Dann beginne schon ganz am Anfang der Kampf jeder gegen jeden, der ja schon in der zweiten Generation einsetzt und der Kain den Abel totschlägt. Gott wehrt diesem Chaos. Er wehrt der Vereinzelung. Er legt in Mann und Frau diese Kraft des Zueinander. Wir nennen sie einfach die Kraft der Sexualität, der Geschlechtlichkeit. Das Wert der Vereinzelung, das treibt zunächst zueinander. Daraus folgt für den Mann, wenn ihm diese Aufgabe zugewiesen wird, Haupt sein, Herr sein, der Mut zur Verantwortung. Der Mut zur Verantwortung. Unter dieser Linie, es ist nicht etwas, was ich mir selber nehme und an mich reiße, was ich aus mir will, sondern das ist Gott geordnet. So der alte Test. Das alttestamentliche zueinander ordnen, neu geordnet und mit anderer Richtung erfüllt wird es im neuen Bund für die, die zu Jesus gehören. Die alttestamentliche Ordnung ist die grundlegende Ordnung, in der Leben in dieser Welt überhaupt möglich ist. Die neutestamentliche Ordnung erfüllt diese alttestamentliche Grundordnung mit Inhalt der Liebe. Epheser 5, ab Vers 21, da wird diese alttestamentliche Ordnung grundsätzlich bestätigt. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau. Das wird also bestätigt. Allerdings der Begriff, der jetzt hier steht, der heißt nicht mehr, dass er für sie steht, sondern unterordnen, hypotasso, unter einen Schutzschirm treten. Das erlebe ich oft im Traugespräch, wenn dann das Brautpaar da sitzt und ich führe sie ein in die Trauliturgie. Und da ist ja auch heute nur noch alternativ, früher verbindlich vorgeschrieben, die Lesung von Epheser 5 dabei. Und wenn ich dann das vorlese, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, dann beginnt die Braut schon zu blinkern. Und dann sagt sie so ein wenig verlegen, wäre es nicht möglich, dass wir das weglassen. Ein guter Einstieg, dann um das deutlich zu machen, was christliche Ehe ist. Unter einen Schutzschirm treten. Die Frau begibt sich willentlich in die Fürsorge des Mannes. Nicht in die Ausbeutung, nicht in die Unterdrückung, nicht in den Gebrauch, sondern in die Fürsorge. Dahinter steht ein Bild, ein Vorgang aus dem alten Orient, der jedem sofort geläufig war, wenn dieses Wort gebraucht wurde, wenn der Herrscher Audienz gewährte. Dann saß er auf seinem Thron und der Baldachin war über ihn gespannt. Und die Bittsteller, die standen davor in der sengenden Sonne. Und wenn der Herrscher die Bitte eines der Bittsteller erhört hat, hat er ihm hergewinkt und er durfte unter diesen Baldachin treten, unter einen Schutzschirm treten. Unsere Frauen sind uns zur Fürsorge von Gott anvertraut. Das ist christliche Ehe. Das heißt für den Mann, dass er sich hingibt. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahin gegeben. Eine Liebe also, diese geistgewirkte Liebe, deshalb ist das christliche Ordnung, die nicht immer fordert und will, das ist die natürliche Liebe, sondern die geistliche Liebe, die sich hergibt, die sich hingibt. So wie sich Christus für die Gemeinde gegeben hat. Das heißt, für die Frau gesprochen, sie findet in der Ehe einen behüteten, umschützten, befriedeten Entfaltungsraum. Gerade nicht Einengung und Verkümmerung, sondern aufblühen, aufgehen, entfalten. Der Mann als Haupt. Das sind grundsätzliche Aussagen jetzt gewesen. Wichtig ist natürlich, wie sieht denn die Praxis aus? Denn grundsätzlich können wir immer gut reden. Da kann man klasse Thesen formulieren. Wie sieht das in der täglichen Praxis aus? Die Probe aufs Exempel. Wie sieht das zum Beispiel in einer Ehe beim Umgang mit dem Geld aus? Wenn der Mann aufgerufen ist, die Frau in seine Fürsorge zu nehmen, sie unter einen Schutzschirm zu nehmen und sich für sie hinzugeben. Der überwiegende Teil der Schwierigkeiten, auch in christlichen Ehen, liegt an diesem Punkt der Finanzen. Wie gehen wir gemeinsam mit dem Geld um? Schon das Wörtlein gemeinsam ist wichtig. Teilen wir unserer Frau zum Beispiel nach unserem Ermessen Haushaltsgeld zu? Oder machen wir das gemeinsam? Dass sie genauso zum Beispiel das Verfügungsrecht über das Konto, das gemeinsame Konto hat. Ihr nickt alle, das ist nicht selbstverständlich, gar nicht. Gerade bei den Schwaben nicht. Dass sie wirklich mitentscheiden kann und dass ihr Verfügungsrecht ihr eingeräumt ist, dass sie nicht irgendwie immer als Bittstellerin da ist, ist für eine Frau erniedrigend, sondern dass sie genauso mitverfügt über die Finanzen der Familie und mit eingeschlossen ist. Das ist eine ganz wichtige Frage. Haben wir sie da unter einem Schutzschirm? Viele Frauen wollten eigentlich gar nicht arbeiten. Aber sie arbeiten deswegen, weil sie sagen, ich will mein Geld haben. Und das liegt an uns Männern. Das muss man schon den Kindern immer wieder verdeutlichen. Wir haben 3 Söhne und da kommt das manchmal oder kam manchmal vor, dass sie gesagt haben, du verdienst doch das Geld. Dann habe ich gesagt, jetzt hört mal zu. Gut, ich habe den Verdienst in der Familie. Wenn wir jetzt die Mutter nicht hätten, dann müssten wir eine Haushälterin anstellen, die dann für uns alle sorgt. Dann könnte ich meinen Verdienst zu 90% ungestreift gleich weiter überweisen. Und wir würden dann am Hungertuch nagen. Das ist nicht mein Verdienst, das ist unser Verdienst. Das gehört uns gemeinsam. Es ist wichtig, dass wir in uns dieses Hingeben, das ist nicht leicht, auch gerade beim Geld üben. Dieses sich hingeben, sich hergeben für die Frau, zum Beispiel, wir wollen das ganz ungeniert aussprechen, auch im Bereich der Geschlechtlichkeit, der Sexualität. Dieses sich hingeben, sich hergeben, steht für den Mann in der Ehe oft unter dem Vorzeichen des Wartenkönnens. Ich sage das in manchen Traugesprächen so ganz lapidar. Es kann keine geschlechtliche Begegnung zwischen Mann und Frau geben, wenn einer nicht will. Das kann es nicht geben. Das schädigt. Mit jedem Mal mehr. Das zerbricht die Gemeinschaft. Das müssen wir Männer lernen. Sich hergeben. In diesem Bereich, oft unter diesem Vorzeichen, ich sag's mal ganz lapidar, dass ich das respektiere. Sich hergeben, das heißt, für eine Frau braucht es in diesem Umkreis der geschlechtlichen Begegnung, braucht es viel mehr, als dass eine körperliche Bereitschaft da ist. Es braucht ein gesamtes Umfeld. Sich hergeben, das vergessen wir so oft. Dass das nicht nur ganz kurz im Bett geschieht, ich möchte es ganz direkt sagen, sondern dass da mein Eingehen auf sie dazugehört. Die geschlechtliche Begegnung beginnt am Morgen, wenn ich aus dem Haus gehe, wie ich mich von meiner Frau verabschiede. Und die setzt sich fort, wenn ich heimkomme, wie ich ihr begegne. wie viel ich ihr mitteile, wie weit ich sie hineinnehme in meines, wie viel mich interessiert von dem, was sie an diesem Tag erlebt hat. Das gehört alles dazu und das führt dann zu dem, was die Bibel wirklich Erfüllung nennt. Wir Männer, wir leben in unseren Ehen allzu oft den Geschlechtsakt als isoliertes Geschehen und das verletzt unsere Frauen zutiefst. Hergeben. Entfaltungsraum geben. Hergeben, das heißt einmal ganz lapidar gesagt, der Mann als Haupt, dass er Zeit gibt seiner Frau. Zeit gibt. Ich muss da immer sehr vorsichtig sein, weil meine Frau hört manchmal die Kassetten. Gerade an diesem Punkt, wenn ich dann sage, das ist für uns eine ganz schwere Aufgabe, dass wir, ich habe schon reduziert, früher habe ich gesagt, jeden Tag mindestens eine Stunde. Ich bekenne, das ist mir unmöglich. Das wird im täglichen, kommt das nicht zustande, aber wenigstens zweimal in der Woche eine Stunde. Nur für meine Frau da sein. Das heißt, so erlebe ich es immer wieder, nur zuhören zunächst einmal. Zuhören. Einmal fragen, was bewegt dich gerade? Wir waren gestern unterwegs und ich sitze da, wir waren gerade in einer schwierigen familiären Situation mit unserer Schwiegermutter, die seit einigen Monaten mit Alzheimer bei uns lebt und gestern war ein schwieriger Tag. Und dann sage ich so zu ihr, jetzt überlege ich gerade das und das und dann sagt sie, mir gehen ganz andere Gedanken durch den Kopf, ganz andere. Und dann hat sie einmal meine Frau das ausgesprochen, was sie da alles bewegt. Ich muss gestehen, ich war sprachlos. Ich wäre nie drauf gekommen, dass sie in diese Richtung denkt. Es war gut, wir waren gerade so unterwegs, dass ungefähr eine Stunde war, habe ich meinen Zoll für diese Woche erfüllt. Also sie kann die Kassette heute anhören. Aber dass wir darauf achten bei uns. Brüder, das ist eine schwere Aufgabe. Das ist eine schwere Aufgabe. Ihr glaubt gar nicht, wie arg. Wenn man sich das vornimmt und gemeinsam vornimmt, wir nehmen uns zweimal in der Woche eine Stunde Zeit. Probiert's. Aber das ist ungeheuer aufbauend. Ganz arg wichtig. Zeit geben. Zu diesem Hergeben gehört auch dieses Annehmen, dass eine Frau in anderer Weise sich verhält. Ich halte nichts von so Eingruppierungen mit schwachem Geschlecht und was da alles gesagt wird, aber eine Frau wird in viel stärkerer Weise von ihren Gefühlen mitbestimmt. Das müssen wir lernen und annehmen. Lernen und annehmen. Dass wir die Gefühle mit einbeziehen. Dort, wo wir immer noch rational denken und argumentieren, sind unsere Frauen oft längst schon in ganz anderen Sphären. Das ist auch ihre Stärke. Ist ihre Stärke, dass sie intuitiv von ihren Gefühlen her sehr viel besser Situationen erfassen und lösen können, wo wir immer noch rumargumentieren. Da sind sie bereits viele Schritte weiter und haben Vertrauensbasis wieder aufgebaut. Der Mann als Haupt, das ist diese Hingabe, diese unsere Frauen umhüllende Fürsorge in allen Bereichen. Ich nehme noch einmal dieses Beispiel. Ich komme heim, spät abends nach 11 Uhr, bitter kalt. Neben der Haustür ist die Waschküche, das Fenster steht offen. Meine Frau war so freundlich und hat auf mich gewartet. Ich komme rein ins Zimmer und sage ganz gretig, Mensch, mach doch das Waschküchenfenster zu. Es gefriert alles ein. Sie spritzt auf, springt runter, da bin ich Macho, springt runter und macht das Fenster zu. Gut, die Situation ist gelöst. Einige Abende später, ich komme heim. Das Waschküchenfenster steht offen. Ich gehe rein und sage, ja, gibt sowas. Jetzt habe ich's doch gesagt, da steht es schon wieder offen. Das friert alles ein. Das ist meine Frau gnädig. Sagt sie, du hast gut reden. Ich gehe runter in die Waschküche. Den Kleinsten habe ich auf dem Arm, der Mittlere schreit an der Treppe, der Ältere räumt oben in der Wohnung um. Ich bin froh, wenn ich die Wäsche drin habe und so schnell wie möglich wieder oben. Da kann schon sein, dass das Waschküchenfenster offen bleibt. Sie geht dann zähneknirschend und macht's zu und wir haben den schönsten Krach, weil ich bin im Recht. Es friert doch alles ein. Und sie ist auch im Recht. Ehestreit gibt's nur, wenn beide völlig im Recht sind. Einige Abende später, ich komme heim, das Waschküchenfenster steht offen. Jetzt gehe ich rein, gehe runter, mache das Waschküchenfenster zu und rede freundlich ins Zimmer, dass ich dann nach einiger Zeit sage, ich habe auch das Waschküchenfenster zugemacht. Das ist die alte Natur, die sich da regt. Aber das heißt sich hergeben. Das heißt sich hergeben. Das ist Hauptsein. In der Fürsorge für die Frau, für die Familie. Auf das meine verzichten. Und für das ihre sorgen. Bis in diese Einzelheiten hinein. Das widerstreitet unserer natürlichen Art. Das kann nur der Geist Gottes an uns wirken, dass diese geistliche Liebe aus uns ersehen wird. Das, was, morgen ist Predigtext Matthäus 4, die Versuchung Jesu. Das, was diese erste diabolische, satanische Versuchung an Jesus war. Du hast Hunger, 40 Tage lang gefastet. Du bist der Sohn Gottes. Sag zu diesen Steinen, die da rumliegen, dass sie Brot werden. Bei dir reicht ein Zucken mit dem kleinen Finger und hast in Hülle und Fülle zu essen. Setz deine Kraft für dich ein. Das ist die Versuchung. Jesus sagt nein. Nein. Er kann das. Ist gar keine Frage. Er macht aus den 5 Broten und 2 Fischen Essen für über 5000 Leute. Jesus kann das, aber er tut's nicht für sich. Das ist Hauptsein. Zweite Linie, der Mann als Vater. Das ist eine Überschrift, eine Aussage, da müssen wir zuerst staunen. Staunen. Dieses Wunder, dass Gott uns Menschen auch nach dem Fall Mitschöpfer sein lässt. Mitschöpfer sein lässt. Mich hätte es nicht verwundert, wenn Gott es so gemacht hätte, dass er gesagt hätte, so jetzt habe ich mal die 2 aus der Adama, aus der Erde gebildet, mal sehen, wie sich das bewährt. Bei Bedarf mache ich noch einige dazu. Je nachdem, wie Bedarf ist. Nein, nein, er macht uns Menschen, Mann und Frau, zu Mitschöpfern. Mitschöpfern des Lebens. Kinder sind eine Gabe Gottes. So bekennt sie ja der Psalmist. Und diese Zeit fruchtbar und mehret euch, stellt uns in einen staunenswerten Zusammenhang. Nur in Klammern gesagt, es wird heute sehr viel, gerade über dieses Wort, negativ geredet. Wir sollen uns nicht mehr mehren, die Überbevölkerung und das alles. Ich habe zu Hause ein Buch, das heißt Der Mythos vom Hunger. Da untersuchen 20 Wissenschaftler, sind gar keine Christen, wie das eigentlich mit der Weltbevölkerung aussieht. Und sie kommen zum Ergebnis, wenn die Lebensmittel dieser Erde, und jetzt meine ich nicht nur Brot und was Wurst und so, sondern alles, was zum Leben dazugehört, alle Lebensmittel, wenn die gerecht verteilt würden, könnte diese Erde jetzt mehr als 20 Milliarden Menschen spielend ernähren. Und wir kapitulieren bei 6. Die Frage ist nicht, dass man noch mit gutem Gewissen, da kommen manchmal nach dem Erntedankgottesdienst Menschen auf mich zu und sagen, du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit, gilt das überhaupt noch? Du tust deine milde Hand auf und sättigest alles, was da lebt, mit deinem Wohlgefallen. Stimmt doch gar nicht. Es gibt doch riesige Hungerzonen. Ja, die gibt's. Aber es gibt noch riesigere Überflusszonen. Es ist nicht das Problem, dass Gott die Schöpfung von vornherein begrenzt hätte auf 4 Milliarden. Dieses mehret euch, den Auftrag haben wir noch lang nicht erfüllt. Sondern das Problem sind wir mit unserem Verteilen, beziehungsweise mit unserem Nichtverteilen. Seid fruchtbar und mehret euch. Ist der Gottes Wille, der aber nur erfüllt werden kann und nur dann wirklich für diese Erde gültig sein kann, wenn es unter uns, ich sage so, wenigstens einigermaßen gerecht zugeht. Einigermaßen gerecht. Und diese Zahlen, das sind theoretische Zahlen, aber dahinter müsste eigentlich für uns alle ein ganz großes Erschrecken stehen. Noch immer ist es so und zugespitzt ist es so, dass 10% der Weltbevölkerung 90% der Lebensmittel besitzen. Und dass 90% 10% zur Verfügung haben. Und wir gehören zu den ersten 10%. Seid fruchtbar und mehret euch. Gott will, dass wir viel werden. Gott sagt Ja zur Familie. Wir stehen in einem göttlichen Auftrag als Vater und Mutter. Und zwar nun betont als Vater. Epheser 6. Ihr Väter, erzieht eure Kinder in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Ist offensichtlich Väteraufgabe. Nicht Mutteraufgabe. Das hat sich weithin eingespielt. Erziehung ist weithin Aufgabe der Mutter. Hier wird sie betont im biblischen Umkreis den Vätern zugewiesen. Ja, sogar ihr gesamter Dienst unter dieser Aufgabe gesehen. Wie kann jemand in der Gemeinde Leiter sein, Mitarbeiter sein, gar Vorsteher, wenn er nicht seinem eigenen Haus recht vorsteht? 1. Timotheus 3, Vers 4. So ist das zusammengeknüpft, wo wir unseren Dienst und unsere Aufgabe als Vater, wo wir dem nicht gerecht werden, verlieren wir weithin die Vollmacht in der Gemeinde. Der Mann als Vater, das ist die Grundbewährung, die geistliche Grundbewährung für einen Christen. Wir stehen als Vater vor Gott für unsere Kinder. Erziehung ist zunächst einmal, lang bevor man Bilder der Kinder im Auge hat, ist Stellvertretung. Ist Stellvertretung vor Gott für unsere Kinder. In Israel war das ja so, wenn ein Kind, ein Sohn, schuldig geworden ist, dann hat bis zum Alter von 14 Jahren der Vater das Opfer gebracht, das Sündopfer, wie wenn er es getan hätte. Wie wenn er es getan hätte. denke, das ist eine gute Regel, dass wir das übernehmen, auch für unseren eigenen Bereich. Wir sind für unsere Kinder voll verantwortlich, bis 14. Damit ergibt sich auch eine Antwort auf die Frage, negativ heißt, wie viel Zwang darf ich ausüben? Wie weit muss ich Leitlinien wirklich durchsetzen? Ich würde sagen, bis zum Alter von 14 bist du als Vater voll verantwortlich und musst und kannst prägen. Zum Beispiel in der Frage, kann ich eigentlich einem 8-Jährigen die Entscheidung überlassen, ob er entweder sonntagmorgens die Mickey Maus Trickfilme im Fernsehen schaut oder in den Kindergottesdienst geht? Ja, der wird sich natürlich für Mickey Maus entscheiden. Sondern da ist es meine Pflicht zu prägen. Und ja, keine Angst, dass das dann verbiegt. Die Mickey Maus verbiegt viel mehr. Wenn man das einmal bewusst anschaut, was da für Grausamkeiten vorkommen, das verbiegt viel mehr. Sondern diese geistliche Prägung, dass unsere Kinder bewusst unter das Wort Gottes gehen, kindgerecht, ist ganz arg wichtig. Ich habe dann sofort natürlich auch die Aufgabe, ich kann nicht einfach sagen, geh in den Kindergottesdienst, und in vielen Kindergottesdiensten wird Käse erzählt. Das muss ich natürlich auch wissen, ob das wirklich biblisch prägend ist. Oder die Jugendgruppe, in das ich mein Kind schicke, die Jungscha. Da muss ich mich auch kundig machen. Dass wir zumindest bis zu diesem Alter für unsere Kinder auch die geistliche Prägeverantwortung übernehmen. Ohne dass wir uns scheuen davor. Wer zu früh Freiheit gibt, ist ja heute das große Schlagwort, Freiheit geben. Wer zu früh Freiheit gibt, verhindert die Entfaltung. Wenn man es an dem Bild sagt, wenn ein junger Baum gepflanzt wird, den kann man einfach nicht sofort wachsen lassen, wie er will. Der muss angebunden werden an einen Pfahl und muss immer wieder richtig geschnitten werden. Ich habe das in meiner eigenen Jugend erlebt. Unser Vater hat sehr stark geprägt, gerade im geistlichen Sinn. Wir waren 6 oder sind 6 zu Hause. Und unser Vater war Gemeinschaftsleiter beim Brüderbund in Ruid. Und da gab es nun im Saal gab schon eine Grimmerbank dort an der Ecke. Und da saßen wir aufgereiht wie die Orgelpfeifen. Sonntagnachmittags um 2 war Stunde, von 2 bis 3 war uns furchtbar oft. Alle anderen durften spielen und wir saßen da. Es kam eine Zeit, unser Vater hat es gesagt, bis 14, bis wir konfirmiert waren. Und danach hat er gesagt, jetzt ist deine Entscheidung. Es kam eine Zeit, da ging unser Vater nur noch allein dorthin. Und keiner mehr von uns mit, kein einziger. Ich habe ihn später einmal gefragt, wie hast du das durchgehalten? Und er hat dann gesagt, das war für mich die intensivste Gebetszeit. Ich habe jeden von euch täglich viel umbetet. Und heute gehen wieder von den 6, 5 Bewusstseinen Weg mit. Um einen ringen wir noch. Aber es hat keinem von uns geschadet. Wenn ich es mir selber persönlich überlege, wie oft saß ich auf dieser Grimmerbank und habe den Brüdern bei ihrer Auslegung zugehört und habe in mir gewusst, Mensch, die sagen etwas, das fehlt mir. Es fehlt mir. Was die nie gesagt haben, das ist übrigens auch wichtig, ich sage das mal so, was die Brüder nie gesagt haben, wie wird man eigentlich ein Christ? Nie, gar nie. Die waren so Insider, die haben immer vorausgesetzt, alle, die da sind, sind Christen. Die haben nie gesagt, wie wird man wirklich ein Christ? Ich habe immer gewusst, was die sagen, das brauche ich auch. Das hat in mir diese Sehnsucht angelegt. Ich möchte auch ein richtiger Christ werden. Ich habe mich nie getraut zu fragen, was muss man denn da machen? Wie geht denn das? Das kam dann erst nach der Konfirmation, ein halbes Jahr später, dass mir einer das gesagt hat. Wie wird man ein Christ? Ich sage das immer wieder, den Konfirmanden, den Christ wird man nicht, indem man auswendig lernt oder sich Geheimlehren einlässt. Also ein Christ werde ich so, dass ich sage, Herr Jesus, ich habe von dir gehört. Ich habe die Sehnsucht in mir, dass mein Leben anders wird. Sei du Herr in meinem Leben. So wird man ein Christ, mehr braucht es nicht. Und damit das wirklich entschieden fest wird in mir, dass ich das vor einem anderen Menschen auch ausspreche, zu dem ich Vertrauen habe. So wird man ein Christ. Das nennt man Bekehrung. Das nennt man Anfang. Einen bewussten Anfang setzen. Für uns Väter wichtig, dass wir unseren Kindern das auch einmal sagen. Das ausdrücken. Erziehung. Was heißt jetzt das, unsere Kinder zu erziehen? Wieder der gleiche erste Punkt. Das heißt zunächst, ich habe Zeit. Zeit haben für unsere Kinder. Zeit haben. Das Mädchen, das da zum Papa kommt, Samstagabend sich vor ihn hinstellt und sagt, du Papa, ich wäre ganz arg gern ein Mercedes. Der kriegt ganz groß an. Was willst du sein? Er denkt, ich bin. Ja, ich möchte ein Mercedes sein. Ja, warum das? Dann sagt sie, du hast heute den ganzen Tag an deinem Auto geschafft, geputzt und alles gemacht. Und jedes Mal, wenn ich gekommen bin, hast du gesagt, ich habe keine Zeit. Wenn ich ein Mercedes wäre, hättest du den ganzen Samstag Zeit für mich. Es ist so. Geht jetzt nicht um Mercedes, könnte auch ein Opel sein, ist egal. Zeit haben. Zeit haben für unsere Kinder. Das ist etwas ganz Wesentliches einmal. Zeit haben heißt als Unterpunkt zuhören können. Zuhören können. Erst wenn unsere Kinder merken, ich habe jetzt wirklich Zeit, dann fangen sie an zu reden. Ich habe das so entdeckt in den letzten Jahren. War ganz komisch, als unser Ältester vor 5 Jahren konfirmiert wurde. Ich habe zunächst im Spaß zu ihm gesagt, ich kann dich nicht konfirmieren. Ja, der ganz große Augenblick, warum nicht? Da habe ich gesagt, wie soll ich dich konfirmieren, wenn ich keinen Konfirmandenbesuch bei deinen Eltern machen kann? Ich kann dich ja nicht selber besuchen. Ich muss also zum Nachbarpfarrer, der kann einen Besuch machen. Und dann haben wir das so kurz geredet aus dem Spaß und dann sage ich, doch, ich mache einen Konfirmandenbesuch bei dir. Wir gehen gemeinsam essen. Und dann haben wir uns einen Abend Zeit genommen und ich bin mit dem Konfirmand essen gegangen. Leute, es war ein Erlebnis, was der mir alles erzählt hat. Und was da aus ihm rausgesprudelt ist. Ich glaube, wir haben 3 Stunden lang gegessen. Da haben wir das als Familie auch gelernt. Meine Frau sagt immer wieder, wir sollten mal wieder essen gehen, dass wir erfahren, was unsere Kinder bewegt. Eine ganz arg gute Methode, wenn man da zusammensitzt und die beginnen dann zu erzählen und zu reden, ist wirklich echt gut. Vielleicht gehört zu diesem Zeithaben, denke ich für mich immer wieder, und zuhören können, auch eine andere Umgebung als das Gewohnte in der Familie. Der größte Zeitfresser ist der Fernsehkasten. Das ist der größte Zeitfresser. Jetzt nicht nur negativ gemeint. Zeit nehmen. Das merken unsere Kinder. Das merken sie. Wenn ich konzentriert für sie da bin, und jetzt ist nichts anderes wichtig, sondern sie sind wichtig. Ist ja schon im Umgang mit Menschen so, ich kann eigentlich mit niemand wirklich ein Gespräch anfangen, wenn ich keine Zeit habe. Sonst verletze ich ihn, sonst missachte ich ihn. Ich stehe immer wieder in der Versuchung, wenn man so im Ausgang steht, der Kirche, der Gottesdienst vorbei ist und den Leuten die Hand gibt, und dann frage ich jemand, wie geht's Ihnen? Ja, jetzt setzt er tatsächlich an und will mir sagen, wie es ihm geht. Leute, da entsteht ein riesiger Stau. Ist ja gar nicht möglich, dass er was sagt. Er kann es eigentlich nur im halben Satz. Mir Schwabe sagen, es geht und auch weg. Nächster. Ich darf das nicht fragen. Kein Gespräch beginnen, wenn ich keine Zeit habe. Das gilt als oberster Grundsatz in der Erziehung. Der zweite Grundsatz, Mut haben. Mut haben in der Erziehung. Das ist oft nicht leicht. Kinder haben viele Wünsche. Und vieles, was sie wollen, dass ich Grenzen setze. Erziehung heißt zu einem großen Teil Grenzen setzen. Und zwar Grenzen, und deshalb kommt das erste Zeithaben mit dazu, Grenzen, die sie einsehen lernen. Einsehen lernen. Die ich nicht einfach autoritär verfüge. Wo ich Grenzen setze, da muss ich zumindest versuchen, immer wieder versuchen, Verständnis zu wecken. Alle Grenzen, die ich setze, unbefragt, und ohne dass ich meinen Kindern die Möglichkeit gebe, zu verstehen, verbiegen sie. Die verbiegen. Aber Grenzen, die sie einsehen lernen, die sind ein ganz großes Wachstumshormon. Das fördert die Persönlichkeit. Diese Grenzen zum Beispiel staunen immer wieder drüber. Man lebt ja in einem Zeitalter, so wird gesagt, der Individuen, der Individualität, aber das gilt nicht für die Hosen. Das sind alles Levis, ich kenne die Marke nicht, aber die haben alle Einheitsmarken an. Oder für die Schuhe. Jetzt kommen diese Träder, so hohe Absätze, schwer wie im Bergbau, im untersten Stollen geeignet, da kommen die alle. Die ganze Klasse sitzt so da, hat's einer, nehmen's alle. Grenzen setzen. Wir haben es zum Beispiel für unsere Kinder so gemacht, als ich das, wir beide, meine Frau und ich, gemerkt haben, wie dieses, ich brauche aber diese Marke beim T-Shirt und so, dass wir gesagt haben, gut, wir regeln das anders. Ihr bekommt jeden Monat, ihr seid schon in einem Alter, wo ihr anfangen könnt, das zu lernen, ihr bekommt jeden Monat ein zugeteiltes Taschengeld, mit dem ihr auch die Kleider kauft. Und jetzt könnt ihr selber entscheiden. Wie zum Beispiel für unseren Ältesten, der wird jetzt, oder ist 18, sind es 210 Mark im Monat. Essen hat er natürlich frei bei uns, fürs Bett muss er auch nichts bezahlen, heizen tun wir auch umsonst und das Licht hat er auch umsonst. Aber sonst mit den Kleidern, das muss er selber regeln. Das ist eine ganz arg gute Möglichkeit, ihm eine Grenze zu setzen. Jetzt muss er entscheiden, diese Hose mit dieser Marke, die ist genau die gleiche wie die, die nur 50 Mark kostet, die kostet 160 und hinten hat sie so einen Pepper da dran. Will ich 160 ausgeben oder 50? Den Mut haben. Ich habe gezittert bei dem Gedanken, dass ich jetzt mir Geld zuteilen und ich ihm das ganz selber überlasse. Da hat großen Mut dazu gehört. Am Anfang wurde ich oft angepumpt. Ich bin ein sehr vergesslicher Vater. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dann verliehen habe. Aber meine Frau hat mich dann schwer in Zucht genommen. Ich darf nichts mehr leihen. Den Mut haben, ihnen Eigenverantwortung zu geben und Grenzen zu setzen. Zum Beispiel diese Grenze, wann bist du abends zu Hause? Das gibt in unendlich vielen Familien Streit. Und jetzt muss man das einsichtig machen. Wir haben das so gehabt, bis zur Konfirmation seid ihr spätestens um 9 zu Hause. Nach der Konfirmation um 10, der Älteste über 18 ist, jetzt hat er einen Hausschlüssel. aber wir sagen, wir möchten nicht, dass du nach Mitternacht heimkommst. Und jetzt muss man das einsichtig machen. Ja, dem Kleinen kann man schon sagen, du weißt, du hängst jeden Morgen rum und bist grätig bis dort hinaus, weil du zu wenig Schlaf hast. Also 9 Uhr Endtermin. Und so muss man mit jedem Einzelnen reden und jetzt sage ich dazu auch den Mut haben, mal eine Ausnahme zu machen. Wenn er sagt, und wir sind, heute Nacht gehen wir mit der Jungenschaft auf Nachtwanderung und so, mein Vater hat keine Ausnahme zugelassen. Wenn da was Besonderes war, für mich galt die Regel um 10 Uhr zu Hause und wenn das Programm in unserer Jugendstunde länger ging, ich bin Punkt 5 vor 10 aufgestanden und heimgeeilt. Hat mich fürchterlich geärgert, hat mich wahrscheinlich auch geschädigt. Aber auf der anderen Seite hat es mich entfaltet, dass ich bei meinen Kindern mehr darüber nachgedacht habe. Dass wir da auch eine Ausnahme machen, aber dann begründet und im Einzelfall Mut haben. Und dritte Linie, Geduld haben. Geduld haben. Unseren Kindern Zeit lassen. Zu diesem Geduld haben gehört ganz bewusst dazu, Kinder dürfen Fehler machen. Kinder dürfen Fehler machen. Und jedes hat in seiner Eigenart, in seiner natürlichen Art vieles angelegt. Vieles angelegt. Was nicht gut ist, unsere Kinder sind nicht gut von vornherein. Sie sind natürliche Menschen. Und tragen in sich all die Verbiegungen. Sie stehen unter diesem Urteil Gottes, des Menschen Herze ist böse von Jugend auf. Ihr Leben entfaltet sich erst zur Ewigkeit hin, wenn sie Christen geworden sind. Müssen wir mit einrechnen und trotzdem Geduld haben. Dritte Linie noch, der Mann als Priester. In Israel ist das eindeutig geordnet, zum Beispiel in 5. Mose 6. Der Hausvater hält die Hausgemeinde in den Wegen Gottes. Wenn dich dein Sohn fragt, dann antworte ihm. Und jetzt gibt der Hausvater den geistlichen Umkreis. Er ist Priester. Der priesterliche Dienst ist zunächst der Dienst der Fürbitte. Daraus lebt deine Familie, so viel wie gebetet wird. Dieser priesterliche Dienst geschieht aber auch in der Verkündigung des Wortes. Gibt es bei uns in der Familie eine Hausandacht? Das kommt immer mehr aus der Mode, das ist ein Dienst, den der Familienvater tut, der ihm aufgetragen ist. Der in der Familie in Israel, besonders in den orthodoxen Familien, in vorbildlicher Weise wahrgenommen wird. Vorbildlicher Weise. Da gibt es auch einen bestimmten Ort, nämlich immer der Beginn des Sabbats. Immer der Beginn des Sabbats. Hausandacht. Es hat unendlich viele Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft. Ich meine, wir haben gute Voraussetzungen. Ich gehe ja nicht in einen Betrieb zum Arbeiten, bin in der Regel mittags zu Hause. Aber wann soll nun die gemeinsame Zeit sein? Der eine kommt um 11, der andere kommt um 12:30 und der dritte kommt gar nicht, weil der gleich ins Training geht. Wir treffen uns gar nicht mehr. Aber dass wir hier nicht zu früh aufgeben, zumindest bis die Kinder älter sind, gibt es fast jeden Tag eine gemeinsame Zeit. Und die sollten wir bewusst nützen. Bewusst nützen. Am Anfang ist das die Zeit, wenn sie alle drei in den Betten lagen. Dann haben wir biblische Geschichte erzählt. Dann später war es die Zeit, wenn sie Kindergarten und Schule, wo man noch gemeinsam heimkommt, mittags beim Mittagessen. Und jetzt ist die Zeit, wo wir in der Regel nur zweimal in der Woche, das müssen wir uns ganz genau wie die Stundenpläne zusammenpassen, Mittwochmittag sind alle da, samstags und am Sonntag. Da können wir gemeinsam als Familie auch etwas Geistliches machen. Man muss da sehr drum kämpfen. War am Anfang, sind lauter einfache Fragen eigentlich, wenn wir dann uns mittags um 12 nach dem Essen, und ich habe dann den Kindern einen Abschnitt vorgelesen aus seinem Andachtsbuch, wir haben noch kurz drüber geredet und dann gebetet, dann hat ganz bestimmt das Telefon geschellt. Ganz bestimmt. Und dann haben wir die Regel gemacht, wir lassen schellen. Ist keine gute Regel. Weil kaum hat man angefangen, Telefon schellt. Wir lassen es aber schellen. Steht niemand auf, aber jeder denkt, wer ist jetzt das? Und ich denke ja, wenn das jetzt ein Sterbefall ist, kannst du nicht einfach klingeln lassen. Es gibt nur eine Methode, dass wir das Telefon daneben legen, solange wir Hausandacht haben. Anders geht's nicht. Das sind die praktischen Dinge. Der Teufel ist ein unheimlich guter Telefonierer. Also um dieses gemeinsam gilt es zunächst zu ringen, um das gemeinsam, dann aber auch um das Kindgerechte. Gell, wenn man von Anfang an seine Kinder hineinnimmt in die biblischen Geschichten und so, dann kommt bei uns kaum, so nach, als die so um die 10 rum waren, kam die Zeit, da haben die angefangen zu gehen, und kennen wir schon alles. Aber Papa, das kennen wir schon alles. Es wird nur immer interessant, weil der Kleinste, der hat eine ganz große Vorliebe für Pferde gehabt. Und um seine Aufmerksamkeit zu wecken, habe ich in die biblischen Geschichten immer ein Pferd reingebracht. Ich hoffe, dass das ihn nicht für die Kinder, nicht für die Zukunft geschädigt hat, aber muss immer in irgendeiner Weise ein Pferd dabei sein. Dann hat er aufgepasst, wenn das mit dabei war. Da ist Jesus manchmal auf dem Pferd geritten, der Paulus sowieso und auch der Elia. Und das war immer ein Pferd dabei. Später habe ich dann das wieder rausgenommen. Aber dann kam die Zeit, wo sie alle gesagt haben, selbst mit Pferd, es interessiert jetzt nicht mehr. Es interessiert nicht mehr. Wisst ihr, was wir dann gemacht haben? Dann habe ich sie abends versammelt und wir haben einmal den Lederstrumpf gelesen. Ist auch ein interessantes Buch. War toll, wie sie da aufgepasst haben. Und dann haben wir nachher darüber geredet, da kamen manchmal sogar geistliche Linien. Und dann war es wieder angesagt, jetzt konnten wir wieder frisch in ein biblisches Thema einsteigen. Halbes Jahr Lederstrumpf und dann ging es wieder weiter. Das gehört auch mit zur Hausandacht, kindgerecht. Das ist übrigens ganz arg schwierig, wirklich kindgerechte Andachtsbücher zu finden. Oder eine Kinderbibel, die kindgerecht ist. Ich habe schließlich eine gefunden, allerdings so, dass ich dann beim Vorlesen, weil die ist aus dem Englischen übersetzt, immer wieder schnell eindeutschen musste. Die Übersetzung ist nicht sehr gut, aber sie ist sonst kindgerecht. Da kann man sogar, wenn sie noch jünger sind, immer wieder ein Pferd mit reinbringen. Wichtig ist bei diesem der Mann als Priester die besondere Gestaltung des Sonntags. Seine ganz große Möglichkeit für Familien. Die besondere Gestaltung des Sonntags. Dass unsere Kinder den Sonntag tatsächlich als einen besonderen Tag erfahren. Dass wir da etwas als Familie gemeinsam tun und dass wir das, was Inhalt des Sonntags ist, tun, dass wir uns in irgendeiner besonderen Weise auf unseren Herrn ausrichten. Da gibt es ganz arg viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn Sie noch jünger sind, dass wir am Sonntag nun nicht unbedingt Monopoly spielen, das ist auch schön, das kann auch mal vorkommen, sondern es gibt wirklich sehr, sehr gute Bibelspiele. Für Kinder gemacht, wo wir als ganze Familie spielerisch hineinwachsen. Jetzt, wo unsere Kinder älter sind, dass wir uns am Sonntag tatsächlich einmal Zeit nehmen, wir sagen, heute trinken wir zusammen Sonntagskaffee und dass wir dann über bestimmte Dinge reden. dass sie den Sonntag als besonderen Tag erleben, auch indem wir als Familie zusammenbleiben. Das ist etwas ganz arg Wichtiges. Da üben wir unser Amt als Vater und als Priester aus. Und schließlich der Mann als Priester im Dienst des Zurechthelfens. Im Dienst des Zurechthelfens. Dass wir dort, wo wir Schuld und Versagen unserer Kinder erleben, es nicht einfach übersehen. Das ist oft eine Versuchung. Sondern dass wir es bewusst bereinigen. Wenn die zwei eben so miteinander in Streit gekommen sind und angefangen haben zu kämpfen und der eine den anderen sogar verletzt hat, dass wir das nicht nur in unserem Ärger dann sie ausschimpfen, sondern dass wir sagen, das ist Schuld. Und da musst du vor Gott und deinem Bruder damit fertig werden und ihn anleiten, wie kann man darin wirklich wieder in Ordnung kommen. Unser Jüngster, das war auch, sind schwierige Erziehungsfragen. Wir hatten die Regel, wir haben keine Kanonenbälle und was es da alles gibt am Silvester. Da machen wir nicht mit, aber der ist unheimlich darauf abgefahren. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht, das gibt es bei uns nicht. Ich habe auch versucht zu argumentieren, was ist das für ein Unsinn, so viel Geld zu verpulvern und was man da alles sagt. Der hat es nicht eingesehen. Und dann finden wir einige Tage nach Silvester da auf einem Schrank in der hintersten Ecke eine Tüte, was es da alles drin gehabt hat mit solchen Knallgeräten. Ja, das gehört um Thomas, sage ich ja, Thomas, wo hast denn das her? Was ist mit dem? Zunächst hat er gesagt, es wurde mir geschenkt, ich habe es von Freunden. Ich habe es nun mal stehen lassen. Und dann sah ich, das sind ja Tüten aus Läden hier in Dettingen, wo das eingepackt war. Dann habe ich gesagt, Thomas, ich kann dir das jetzt so nicht abnehmen. Wenn du irgendwas dazu noch zu sagen hast, dann sag's mir. Ich lasse dir aber Zeit. Als ich abends dann zu ihm ans Bett kam und gesungen habe, da hat er gesagt, Papa, ich habe das dort und dort weggenommen. Soweit hat ihn das getrieben. Er hatte nachher, als wir darüber geredet hatten, hat er gesagt, ich bin so froh, dass jetzt raus ist. Ich konnte in den letzten Nächten nicht mehr schlafen, weil ich immer gedacht habe, es kommt alles raus. Das war für uns beide, für ihn und für mich, etwas ganz arg Wichtiges. Ich habe den Thomas dann genommen und bin am nächsten Tag mit ihm in diese beiden Läden gegangen. Ich habe jeweils zum Filialleiter das gesagt. Der Thomas hat das weggenommen. Ich möchte es gern wieder A zurückbringen und B wieder gut machen. Das war nicht leicht, auch für mich nicht leicht, aber eine ungeheuer wichtige Erfahrung. Die eine Filialleiterin hat so reagiert, dass sie sprachlos war. Das sei ihr noch nie vorgekommen. Sie wollte da keinen Ersatz, der Thomas durfte es auch wieder mitnehmen. Sie hat dann zu ihm gesagt, tu das aber nie mehr. Im anderen Laden, die hat anders reagiert. Die hat ihm Hausverbot erteilt. Er hat beides erlebt bei dem, beides. Dass wir es nicht einfach übergehen, sondern bereinigen und zeigen, wie gewichtig Schuld ist. Und dass wir uns mit drunter stellen, dass unsere Kinder auch an das an uns erleben. Wir selber sind nicht unfehlbar. Wir leben aus der Vergebung. Das ist ein Kindheitseindruck von mir. Der hat mich ungeheuer geprägt bei 6 Kindern, da ist ja immer ein bisschen Zoff. Und da hat unser Vater dann mich rausgegriffen und mir irgendwie, also völlig ungerecht, nicht zusammengestaucht. Und dann hat er es gemerkt. Und dann kam er am nächsten Tag vom Geschäft heim und hat für mich, nur für mich, 100 Gramm Schinkenwurst mitgebracht. Und hat gesagt, das darfst du ganz allein essen, weil gestern war ich ungerecht zu dir. Das hat mir ungeheuer geholfen, für mich selber. Der Mann als Haupt, der Mann als Vater, der Mann als Priester. So sollte es sein. Wir wollen bei diesem Thema das nochmal ganz besonders sagen. Es geht hier nicht um allgemeine theoretische Aussagen, sondern um den Mut und die Bitte, Herr, hilf mir, verändere mich so, dass ich in diesen Dienst, in den du mich als Mann gestellt hast, immer mehr hineinwachse. Amen.
Folgender Vorschlag, es ist ja ein unwahrscheinlich breites Thema. Wir könnten nicht nur Stunden, sondern sicher Tage sehr, sehr intensiv miteinander austauschen. Aber wir können das ja auch weiterführen in kleineren Gruppen. Jetzt sollten wir einfach die Gelegenheit in der großen Runde auch mit Dr. Heiko Grimmer zusammen zu sein nutzen und in drei Schritten vorgehen. Einmal der Mann als Haupt, wenn wir da Fragen haben oder wenn wir einen Beitrag haben, nur möchte ich bitten, dass wir versuchen, den dann sehr kurz und prägnant zu machen, damit möglichst viele sich beteiligen können am Austausch. Also es gibt zwei Mikrofone, die können wir dann jeweils rumgeben, sodass dann auch durch die Verstärkung jeder gut hörbar ist. Also Fragen würden wir dann vielleicht zwei oder drei sammeln, aufschreiben und Herrn Dr. Grimmer bitten, darauf zu antworten und Beiträge, wie sie uns ins Herz kommen. Ja, startfrei. Zum Thema der Mann als Haupt.
Ja. Gehst du dort rüber? Ja. Du sitzt da drüben.
Ich persönlich bin Vater von nun schon 4 erwachsenen Kindern, die selber Kinder haben. Und ich möchte einfach ganz herzlich Danke sagen unserem Bruder, was er uns gesagt hat. Ich möchte eines sagen, manches habe ich versäumt und hätte gern vorher gewusst, was zu tun ist als Familienvater. Aber vieles habe ich bestätigt gefunden. Das ist die Wahrheit. Und unser Priesteramt als Väter beginnt nicht erst, wenn die Kinder da sind, sondern wenn wir wissen, unsere Frau trägt ein Kind unter dem Herzen. Ich möchte das besonders unseren jungen Brüdern sagen. Fangen wir ganz bewusst an, für dieses Kind zu beten. Ich habe 4 Kinder, habe ich gesagt. Und die kamen kurz nacheinander. Und als das dritte unterwegs war, war ich unzufrieden und traurig und schon wieder. Gott hat mich in die Zange genommen, in die Zucht genommen.
Horst, darf ich dich mal dran erinnern? Bitte, das ist nicht die Fragestunde. Das bringst du heute Abend in der Gemeinschaftsstunde vor. Sei bitte so gut. Wenn keine Frage ist, dann gehen wir es weiter.
Ach so, Entschuldigung. Ich wollte also das nur bestätigen, dass wir dieses Priesteramt schon bei Zeiten wahrnehmen. Bitte, dann Entschuldigung.
Welche Schritte können in Ehen gegangen werden, die aus geschiedenen Ehen herauskommen und wieder verheiratet werden? Weil es gibt ja in der Zwischenzeit wieder viele, die sich wieder verheiraten und wo die Situation des Hauptes noch nicht begonnen hat, also wo der Mann nicht anfangen kann als Haupt oder wo diese Sache gekippt ist. Gibt es praktische Schritte, wie man das angehen kann, dass der Mann in einer Ehe, egal wie sie jetzt im momentanen Stand ist, in diese Stellung wieder hineinkommt? Gibt es da praktische Tipps?
Okay. Vielleicht noch 2 andere Fragen, dass wir immer 3 Fragen sammeln.
ich bin auch sehr dankbar für diesen Vortrag, habe aber immer wieder für mich auch die Schwierigkeit, dem so gerecht zu werden. Der Berufsalltag, der wird zunehmend stressiger, mit Anfahrt und Heimfahrt oftmals 10 Stunden unterwegs, dann den Kindern gerecht werden, Mitarbeit in der Gemeinde, Hauskreis, die Frau hat ein Anrecht auf den Mann und oftmals schließt man eben nicht nach 10 Stunden Arbeit ab, sondern nimmt Gedanken mit nach Hause, die einen auch in der Nacht noch bewegen. Wo findet man da tatsächlich die Möglichkeit, all diesen Dingen gerecht zu werden? Denn auch Werte müssen erhalten werden. Auch mal ein Samstag am Auto geht bei drauf.
Ja, ich hätte auch noch eine Frage zu dieser Hauptproblematik. Also ich bin geschieden, habe aber jetzt so im Laufe der letzten Jahrzehnte gemerkt, dass es immer unpraktikabler wird oder unmöglicher wird für einen Mann, da ich denke doch sehr viele Frauen sich untereinander gerade diese Rolle auch als in der Familie zu sein und nicht unbedingt zu arbeiten, selber sehr madisch machen. Ich glaube, das sind weniger die Männer. Das ist unter den Frauen immenser Gruppendruck. Und ich denke, da fehlt eigentlich die sozusagen das von der weiblichen Seite her die Möglichkeit, das noch wirklich mit Leben zu füllen. Oder was denken Sie dazu? Das ist meine Frage.
Wo das Hauptsein verloren gegangen ist, wenn das nun zum Beispiel bei einer Scheidung geschieht, ist eine eigene große Problematik. Die Frage, wie ist es, wenn, ich sage jetzt bewusst, wenn eine christliche Ehe, wenn Christen, bewusste Christen an den Punkt kommen, wo eine Ehe auseinanderbricht und geschieden wird. Das ist nicht der Regelfall, das sind Ausnahmefälle, aber das gibt es. Ich würde in dieser Weise dann sagen, wenn wir bewusste Christen sind, dann lasst uns auch das Kreuz, das dadurch entsteht, auf uns nehmen und der biblischen Linie folgen. Wenn das eine Ehe ist, eine normale Ehe, und die Geschiedene wird nachher bewusster Christ, gibt es sicher auch Wege des Neuanfangs, aber wo das Hauptsein untergegangen ist, verloren ist in diesen Auseinandersetzungen, in diesen Kämpfen, geht es nur so, dass beide, wenn sie zusammenfinden wollen wieder, dass sie sich beugen. Und dass sie wirklich das bekennen, wir sind schuldig geworden. Das geht in der Regel nicht allein, sondern da braucht man eine längere Begleitung und Beratung dazu. Von Christen, dass das wieder einigermaßen anfängt, in Ordnung zu kommen. Aber das sind so, da kann man eigentlich nicht allgemein drauf antworten, weil wenn man es wirklich ernst nimmt, ist jeder einzelne Vorgang auch individuell und einzelne allgemeine Linien helfen nicht weiter. Sondern da sitzt zum Beispiel ein Paar da, das an diesem Punkt angekommen ist, wo sie ihn nicht mehr achtet. Dann muss man fragen, aus welchen Gründen. Oder weil er psychische Defekte hat und kann dieses Hauptsein gar nicht leben. Da muss man in jedem Einzelfall dann mithelfen und mitgehen. Deshalb, wenn Sie nach praktischen Schritten gefragt haben, der praktische Schritt ist, dass man in solch einem Zerbruchsfall, in solch einem Einzelfall bewusste christliche Hilfe in Anspruch nimmt. Bewusste christliche Hilfe. Uns Männern fällt das oft ganz arg schwer. Und wir fühlen uns zutiefst verletzt, wenn die Frau sagt, wir sollten einmal zu einer Eheberatung. Weil das heißt ja, wir haben ein Defizit. Wir Männer. Ich sage so abgekürzt, ich warne vor jeder Eheberatung, die nicht von bewussten Christen geschieht. Da zerbricht in der Regel mehr. Da zerbricht in der Regel mehr. Auch bei unseren kirchlichen Beratungsstellen. Ich möchte warnen davor. Natürlich ist es eine schwierige Frage. Wir stehen im Beruf, in der Mitarbeit, der Gemeinde und alles. Bruder, es kommt zunächst auf die Priorität an. Wenn mir das bewusst ist, bei uns Männern ist in der Regel so, die Familie kommt an letzter Stelle. Der Beruf ist uns wichtig, die Mitarbeit in der Gemeinde ist uns wichtig und dann haben wir auch noch Familie, wenn wir es umdrehen. Es geht nicht um riesige Veränderungen, sondern ich sage noch einmal die praktischen Punkte. Wenn wir es so umdrehen, dass wir 2 Stunden in der Woche uns bewusst Zeit nehmen für die Frau, dass wir an einem Nachmittag wirklich konzentriert für unsere Kinder da sind, zum Beispiel am Sonntag oder am Samstag, der in der Regel auch frei ist, dann ist das schon eine Revolution in den meisten Familien, den allermeisten Familien. Weil diese Minimalanforderungen in der Regel auch von uns christlichen Männern nicht erfüllt werden. Wir sind so in unserem Alltag da drin und da geht so viel mit, dass selbst diese einfachen Dinge nicht da sind. Aber wenn uns das geistlich klar wird, wenn ich in meiner Familie nicht diesen mir von Gott gegebenen und von Jesus bestätigten und geordneten Auftrag ausführe, sind alle meine anderen Aufträge gefährdet. So ist die Priorität. Wie will jemand der Gemeinde vorstehen, der seiner eigenen Familie nicht vorstehen kann? Wie will jemand in Vollmacht predigen, dienen, Seelsorge tun, der in der eigenen Familie das Defizit stehen lässt? So hängt es ineinander, dass wir auch für uns selber wieder ganz neue innere Kraft gewinnen, dadurch, dass wir unsere Frau und unsere Kinder ernst nehmen und annehmen. Das ist das Wichtige. Zum Beispiel, ich sage das nochmal, ein praktisches Beispiel, ich habe immer gewusst, in Tübingen, solange ich im Bengelhaus war, mittwochs, mittags, da kann sein, was will, da kriegst du den Gerhard Meier nicht. Den kriegst du nicht. Und warum kriege ich ihn nicht? Der hat 4 Buben und mittwoch nachmittags hat er mit seinen 4 Buben Basketball gespielt. Der hat in seinem Haus da hinten im Garten so einen Korb hingemacht und hat da einen Platz haben die gemeinsam gegeben. Und mittwoch mittags haben die Basketball gespielt. Er ist noch nicht ans Telefon, hat er keinen Dienst angenommen, überhaupt nichts. Er hat sich, ich weiß nicht wie oft, den Fuß vertreten und mal den Arm gebrochen und so. Aber es blieb bei Mittwochmittag. Und das haben seine Kinder gewusst. Und dann konnten sie die übrigen Tage, wo der Papa kaum greifbar war, die konnten sie verwenden. So meine ich. Konzentriert. Natürlich ist das heute zur dritten Frage. Es entsteht schon ein Gruppendruck in dieser Veränderung, dass eine Frau nur dann wirklich vollwertig ist und zählt, wenn sie, und jetzt kommt ja dieser Sprachgebrauch, ihren Mann steht. Ihren Mann steht im Beruf und so. Das ist etwas, was uns als Christen zu Außenseitern macht. Und das für unsere Frauen schwer ist. Dass eine Frau vollwertig vor Gott und vor Menschen in einem Dienst steht, der sie ganz fordert, wenn sie Mutter und Ehefrau ist. Und dass da, wenn sie es wirklich richtig macht und mit ganzem Einsatz nichts anderes mehr geht, zumindest bis die Kinder in einem bestimmten Alter sind. Ich erlebe das, ich sage, denk bei mir oft, wenn ich in der Schule im Religionsunterricht bin oder wo ich die Kinder sehe, ich habe eigentlich lauter verkrüppelte Wesen vor mir. Wisst ihr, wenn da morgens um 7:45 beginnt der Unterricht und das kleine Mädchen ist schon schneeweiß im Gesicht und dann spuckt sie und ich sage, oh, das heute ist nicht gut mit dir, komm, geh nach Hause, ich bring dich geschwind hin. Und dann sagt sie, ich kann nicht nach Hause, meine Mama kommt erst um 3. Ist niemand da? Das muss man sich überlegen, das muss man sich überlegen, wenn wir hatten direkt Eltern, fast Proteste und mussten im Kindergarten eine Gruppe machen, die von 7 bis 1 Uhr geht. Wenn ich ein 3-jähriges Kind um 7 abliefere im Kindergarten und erst um 1 Uhr wieder abhole, weil ich halbtags beschäftigt bin, ich sage ganz lapidar, das geht nicht gut. Das geht nicht gut. für das Kind nicht gut. Natürlich ist es für uns deshalb erschwert, aber ich möchte noch den einen Gedanken dazu sagen. In unserer heutigen Gesellschaft, wo wir isoliert sind in unseren kleinen Wohnungen, braucht eine Frau auch den Blick drüber hinaus und den müssen wir ihr ermöglichen. Zum Beispiel, bei uns ist selbstverständlich, wir gehen immer weg abends, dass wir bewusst auch einmal einen Abend sagen, das ist Dienstabend für die Familie, ich bin zu Hause, ich schaue nach den Kindern, du kannst heute Abend in diesen Vortrag oder in den Frauenkreis oder was gerade ist, in den Gemeindeabend. Es ist nicht ausgemacht, dass in dem Moment vorging das junge Ehepaar regelmäßig Sonntagmorgens in den Gottesdienst, jetzt ist das erste Kind da und jetzt kommt nur noch der Mann. Ja. Das ist ein Automatismus, der nicht richtig ist. Wieso wechseln wir uns nicht ab? An einem Sonntag kommt der Mann, am nächsten Sonntag kommt sie und wenn das Kind ein bisschen älter ist, dann kommen sie beide wieder. Dass unsere Frauen auch Entfaltungsraum bekommen.
Ja. Nein, jetzt geht es ja weiter. Wollen Sie eine Frage zum nächsten Thema stellen? Zum dritten? Bitte.
Ich möchte mich herzlich bedanken bei dem Herrn Dr. Heiko, dem Bruder Dr. Heiko. Ich wurde damit auch persönlich angesprochen. Und zwar hatte ich Arbeit gehabt, wo ich sehr lang unterwegs war und hatte auch keine Zeit, und tut mir leid, ich muss es sagen, ich hatte keine Zeit oder wenig Zeit für meine Kinder. Aber ich hatte das Glück gehabt, meine Frau war bloß halbtags beschäftigt. Sie hat sich dann mit den Kindern abgegeben. Aber jetzt will ich die Frage stellen, ob das jedem hier bewusst ist, dass wenn er ein ziemlich hohen Alter erreicht hat, ob er die Arbeit hinschmeißen soll oder soll er den Staat zur Last legen, soll er arbeitlos machen, nur dass er dann Zeit für seine Kinder hat? Oder wie soll er das gestalten? Das ist die Frage, wo ich stellen möchte. Es tut mir sehr herzlich leid, dass ich für meine Kinder keine Zeit hatte, aber ich darf nicht alles hinschmeißen. Ich will aber auch nicht dem Staat hier zur Last liegen. Mehr oder wenig arbeitslos machen, naja, ich kriege ja schon mein Geld. Ne? Das wäre dann die Frage hier.
Dankeschön.
Eine Frage.
Es wurde vorher schon angesprochen, das nicht warten können. Und das Problem ist das, dass, sagen wir mal, meine Frau manchmal nicht warten kann. Wenn irgendein Problem oder irgendwas ansteht, dann muss das nacheinander durchgezogen werden. Fängt an einem Beispiel schon damit an. Wenn der Sohn irgendwie was zu machen hat, sich auf was vorzubereiten hat, in der Schule oder sonst was, dann muss das anlaufen. Wenn es nicht anläuft, dann wird sie ungeduldig. Die Ungeduld äußert sich vielfach auch darin, dass dann immer wieder Ermahnungen ausgeteilt werden. Und das führt dann dazu, dass meistens oft zwischen meinem Sohn und meiner Frau da etwas zerbricht. Es führt einfach zu Diskurs und sonst was. Das Problem als solches ist in der Familie wohl klar erkannt. Und nachdem da also sozusagen der Vulkanausbruch abgelaufen ist, fühlt sich meine Frau auch schuldig. Nur, und da hängt jetzt der Haken, und da wäre an sich Hilfe notwendig. Wie kann man daraus für die Zukunft die Lehre ziehen, wenn das schon, ich sag mal das etwas leger, zum 25. Mal durchexerziert ist und man kommt damit immer noch nicht weiter, dann ist da ein echtes Problem eben vorhanden. Und da wäre nun meine Frage, wie kann man ihr da vielleicht helfen?
Dankeschön. Noch eine Frage sammeln wir und dann machen wir wieder einen Antwortteil.
Es ist vielleicht nicht eine konkrete Frage, es ist mehr eine fragende Anmerkung. Die Anregung, der Prioritäten und der Umsetzung kann ich sehr gut nachvollziehen und ist auch sehr wichtig und auch sehr notwendig, bestimmte Dinge mit den Kindern in der Form, wie Sie es gesagt haben, auch zu bewegen. Ich habe jetzt selbst 4 Kinder, auch einen engagierten Beruf. Ich denke, wir kommen bei allem Bewusstsein irgendwann in unserem täglichen Leben, aber immer an einen Punkt, wo wir zu kurz kommen müssen, wo wir nicht letztendlich alles das erfüllen können, was nötig wäre. Und da ist es wichtig, glaube ich, dass wir nicht versuchen, immer noch mehr machen zu können, immer noch mehr zu organisieren, immer noch mehr da zu sein, sondern wirklich dann auch abgeben können an Christus, ihm zugestehen, dass er es wirkt, auch in unserem nicht immer perfekten Alltag, in unserer immer nicht perfekten Person, aber dass wir da noch mehr, auch in Erziehungsfragen, in Beziehungsfragen, uns immer noch mehr an ihn wenden. Ist das nicht auch wichtig in einer Zeit, die immer mehr davon geprägt wird, dass wir das, was Sie richtigerweise anmerken, auch einfach nicht mehr leisten können, durch den Druck, der von außen da ist?
Dankeschön.
Das wäre natürlich viel, viel, ich sage es ganz abgekürzt, besser, wenn wir durch das, was uns jetzt bewegt, zu einem intensiven Beten kämen. Herr, greif du wieder ganz neu ein, zeig mir Richtung und Ziel, führ bitte für Frau und Kinder, das kann ich ja unterwegs, betet ohne Unterlass. Autofahren sind Gebetszeiten. Dass wir uns nicht unter Druck setzen, das ist schon recht, aber ich warne davor, zu schnell zu sagen, es geht nicht. Ich sage nochmal die Minimalforderung. 2x eine Stunde in der Woche für die Frau und 2 Stunden für die Kinder. Und jetzt rechnet aus, ich bin schwach im Kopf, rechnen 7x 24, wie viel ist es? 168 Stunden hat die Woche. 4 davon für diesen Dienst. Das ist minimal, aber wahrscheinlich, ich wage die Behauptung, weil ich mich selber kenne, 90% von uns tun das nicht. Wir müssen immer wieder daran erinnert werden, du, das ist mit dein Dienst, du bist Mann und Vater. Und das ist wichtig, das ist biblisch wichtig. Es kommen manche Zeiten, da kann man das so nicht im Ganzen bestimmen. Wir haben zum Beispiel als Familie so, ich kann zwischen September und April, das ist ja im Pfarramt und in den übrigen Diensten, wo ich mit drin bin, ich sage es mal so, ist Hauptsaison, da kommt manches rein, aber dann nehmen wir uns als Familie Zeit. Und ich sage zum Beispiel, das legen wir am Jahresanfang, wir planen unsere Urlaube sehr früh, dass wir jetzt schon wissen, in diesem Jahr haben wir 3 Wochen nur für uns, nur als Familie und sind dort in einem Ferienhaus unter günstigen Bedingungen. Da setzen wir auch etwas ein finanziell. Und für mich ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass alle Kinder bewusst mitwollen. Und dass wir diese 3 Wochen dann auch als Familie leben. Wir waren letztes Jahr, das war für mich zunächst finanziell, hat mich das fürchterlich geluxt. Aber ich habe dann gesagt, gut, wenn ihr alle wollt, 4 Wochen in Kanada. Auch bei Bekannten eingeladen und davon 2 Wochen in so einem Monsterwohnmobil. Ich war schon überfordert, das Ding zu fahren. Es war schon Stress genug. In diesen 2 Wochen haben wir als Familie mehr gelernt als in den 10 Jahren vorher. Wir haben ein Pfarrhaus, da sind allein die Flure über 100 Quadratmeter. Und dann gibt es 22 Zimmer in diesem Haus. Also wenn da einer gnädig ist, der kann in die entfernteste Ecke und toben, wie er will, das hört sonst niemand mehr. Da kann sich jeder zurückziehen. Und jetzt waren wir 14 Tage lang zusammengepfercht, wie die Ameisen im Bau. Das war ungeheuer wichtig. Da hat es Zoff gegeben an einem Tag. Also ich habe gedacht, es fliegt die ganze Familie auseinander. Was da Krach aufgekommen ist. Und dann haben wir miteinander reden können und das Ding war in Ordnung. Das war ungeheuer wichtig. ungeheuer wichtig, dass wir es auch auf solche Zeiten konzentrieren. Auf solche Zeiten. Ich kenne einen lieben leitenden Bruder, der viel fürs Reich Gottes tut. Und dann geht er mit seiner Familie in Urlaub und am dritten Tag ruft er seiner Sekretärin an, schick mir bitte das vom Schreibtisch. Das ist Sünde. Das ist Sünde. Der braucht nicht seinen Schreibtisch im Urlaub, der ist für seine Familie da. Konzentriert, dass wir da Zeit finden. Ich wollte auf diese Frage, die Sie gestellt haben, das ist ein gerader Paradefall. Ich kenne Ihre Frau nicht, ich kenne Ihren Sohn nicht, aber ich kann Ihnen empfehlen, es gibt sehr, sehr gute, pädagogisch geschulte Christen. Da würde ich mal mit Frau und Sohn und Sie zusammen einfach die Situation klarlegen. Wir haben in unserer Gemeinde, dass alle ungeraden Monate am letzten Freitag solche Fragen, und da ist eine speziell ausgebildete Frau, die da mit hineingeht, und da gibt es Lösungen. Das sind oft Kleinigkeiten, aber ein allgemeiner Satz ist ja klar, man müsste sagen, Ihre Frau soll in Zukunft ruhiger werden. Was nützt das? Das nützt nichts, wenn ich das sage. Sondern wo liegen die konkreten Schritte, in der zum Beispiel Ihre Ungeduld begründet ist? Das muss in einem Gespräch geklärt werden, auch in Rollenspielen und so. Und dann lernt man sich selber verstehen und kann sich selber ein Stück weit zurücknehmen. Dann sind diese Konfliktpunkte entschärft. Ich habe Ihre Anmerkung oder Frage so verstanden, dass man von außen her, von Beruf und all dem schon unter einem gewissen Druck steht und keine Zeit hat, diese Forderung umzusetzen. Ich würde sogar dann nochmal erniedrigen, dann nehmen Sie sich eine Stunde in der Woche für Ihre Frau und eine Stunde für die Kinder. Aber das müsste eigentlich auch schon, wenn ich es konzentriert will, wenigstens einen Anfang setzen. Ich habe die Erfahrung gemacht, es macht dann so viel Freude, dass es automatisch dann länger wird, dass ich tatsächlich die Zeit finde,